Hallo und willkommen zu Off On, der Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und in dieser Ausgabe sprechen wir über nicht weniger als eine neue Säule unserer Arbeit. Es ist keine riesige Säule, aber ein neuer und wichtiger Bestandteil unserer Architektur als Redaktion. Es geht um unseren netzpolitischen Nachrichtenticker. Jeden Arbeitstag bespielen wir die Startseite mit kurzen Tickermeldungen. 2-3 Sätze und ein Link. Abonnierbar ist das Ganze auch per RSS-Feed. Und dreimal die Woche gibt es die Inhalte auch per E-Mail-Newsletter mit dem Titel Auf den Punkt. Tja, warum machen wir das? Was hat man davon? Warum verlinken wir auf fremde Angebote? Sind wir von allen guten Geistern verlassen? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin und mit Co-Chefredakteurin Anna Biselli. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, was ist eigentlich der Stoff, aus dem Tickermeldungen auf Netzpolitik.org gemacht sind?
Ich würde sagen, Tickermeldungen können alles sein, was netzpolitisch relevant und spannend ist. Und vor allem auch Dinge, die wir selber nicht machen oder wozu wir nicht kommen, eigene Texte darüber zu schreiben.
Und woher bekommen wir die Kunde von all den Dingen, die im Ticker stehen?
Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wir befüllen den Ticker ja als Redaktion gemeinsam. Das heißt, alle Menschen, die hier in der Redaktion arbeiten, können da Dinge vorschlagen und reintun. Und ich glaube so, dass wie Nachrichten gescannt werden, das unterscheidet sich extrem von Person zu Person und auch welche Nachrichten gescannt werden. Es gibt KollegInnen, die haben einen Fokus auf US-Medien und gucken ganz viel, was da so passiert. Dann gibt es KollegInnen, die wühlen sich gern durch so Dokumentensysteme von Bundestag, Landesparlamenten und Co. Andere haben so eine heimliche Schwäche für Panorama-Nachrichten, die sie dann irgendwie im Ticker ausleben können. Ich glaube, es ist super unterschiedlich, wie Leute so morgens ihre Nachrichten sortieren.
Was für ein Typ bist du?
Da will ich nicht drüber reden. Nee, ich bin tatsächlich irgendwo der Typ zwischen Bundestagsarchiv und Panorama. Mhm. Irgendwie, ich lese gerne abseitige Sachen und freue mich immer, wenn ich irgendwie netzpolitische Bezüge in komischen Online-Gourmet-Magazinen entdecke. Ich lese aber auch tatsächlich mal das Bundestagsdokumentensystem auf spannende kleine Anfragen durch. Also irgendwie so zwischen den Welten.
Also das ganze Spektrum von mal sehr bunt bis mal sehr, sehr zäh.
Wenn man das zäh nennen will, ja. Ich finde es nicht immer zäh, aber ja, wahrscheinlich ist es schon die eher zähere Art.
Und wie wird dann entschieden, das hier kommt in den Ticker? Also wer macht das und nach welchen Kriterien?
Na, zum einen erstmal ist im Ticker ja Platz, ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde man da irgendwie ein hartes Auswahlkriterium brauchen und nur die Besten kommen da rein. Aber es gibt natürlich so ein paar Grundprinzipien, an denen wir uns orientieren. So, das eine ist, okay, es sollte im besten Fall eine Originalquelle sein oder eine Quelle, die einen besonders interessanten Aspekt zum Beispiel davon beleuchtet oder ein besonders guter deutschsprachiger Text zu einer fremdsprachigen Originalquelle, die jetzt nicht gerade Englisch ist und von Leuten noch allgemein oft verstanden werden kann. So, das heißt, man will jetzt nicht den dritten Bericht über einen Bericht über einen Bericht irgendwie da drin stehen haben. Und dann schaut man natürlich auch, okay, was haben wir denn eh selber heute vor? Das heißt, wenn jetzt morgens irgendwo was erwähnt wird, wo wir zum Beispiel denken, okay, in 2 Stunden haben wir eh einen Text dazu geplant, dann kommt das vielleicht auch nicht unbedingt in den Ticker. Ja, aber ich würde ansonsten sagen, da gibt es jetzt nicht so eine harte Tür wie im Berghain für, dass man da jetzt irgendwie krasse Kriterien erfüllen muss. Es muss aber relevant und spannend und irgendwie vielleicht auch überraschend sein. Genau, und dann guckt natürlich irgendwie auch wie bei den restlichen Artikeln immer nochmal eine Person, nachdem eine Redakteurin, Redakteur ein Ticket geschrieben hat, drauf. Und falls man sich da mal irgendwie vertan hat und irgendwie, weiß ich nicht, es kam ja auch schon vor, dass Leute eine Tickermeldung vorgeschlagen haben, wo dann die Jahreszahl nicht so ganz aktuell war und dann nicht 2024 stand, sondern 2023. Und sowas fällt dann im Prozess dann hoffentlich dann auch nochmal auf.
Stimmt, es gibt ja noch eine Routine, die wir haben, wir kippen morgens in unser Tagespad mögliche Ticker und dann können alle auch nochmal draufschauen. Und ich hatte das auch schon, dass dann Leute sagen, hey, das haben wir schon mal vor ein paar Tagen getickert. Oder Obacht, diese Meldung ist total schräg, die Schlagzeile geht in eine schiefe, irreführende Richtung, das bringen wir mal lieber nicht. Also das ist so, ich glaube, die meisten Ticker durchlaufen diesen Prozess. Und dann haben wir natürlich im Tagesverlauf, wenn Sachen aktuell passieren, diese Routine nicht und dann geht es nur über die, die den Ticker nochmal gegenlesen und das dann überprüfen.
Stimmt, genau. Obwohl wir hatten, es ist ja auch schon vorgekommen, dass wirklich mal ein Ticker doppelt kam, aber ich glaube, das lässt sich auch kaum vermeiden. Also ich glaube, das ist auch nicht so tragisch, weil wenn, ich meine, davon geht die Welt nicht unter und es kann passieren, aber wir versuchen natürlich, es zu vermeiden und wir haben ja auch eine hauptzuständige Person, die die Ticker gegenliest, das heißt, der die Standardgegenleserin ist eben der die CVD der Woche, die dann eben die ganzen Ticker gegenliest und die merkt dann auch hoffentlich, oft bin ich das, dass da was doppelt kam.
Und ist das dann immer so klar, was nur eine Tickermeldung ist und was eigentlich einen eigenen Artikel wert sein sollte?
Teils, teils. Also nee, ist es nicht immer so klar. Und aber wo, es kann total helfen zu sagen, so okay, ne, dieser Text ist so eine abgeschlossene Meldung. Also da berichtet jetzt irgendwie ein Nachrichtenmedium XY darüber, okay, weiß nicht, nehmen wir mal so ein ganz zufälliges Beispiel, das auch nicht wirklich passiert ist, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, im Bundesland Rheinland-Pfalz wurden von den Geldern für den Digitalpakt Schule keine Rechner, sondern irgendwie Süßigkeiten gekauft und das ist irgendwie ganz schlimm. So, nehmen wir mal so als fiktives Beispiel. Und da würde man sagen, so okay, das ist so eine abgeschlossene Sache, das hat irgendwie jemand durchrecherchiert, das ist irgendwie schon spannend, weil es hat ja irgendwie einen Bezug zu diesem Digitalpakt. Aber da werden wir jetzt irgendwie nicht weiter recherchieren, weil zum einen ne, Rheinland-Pfalz ein bisschen weit weg, zum anderen ist es ausrecherchiert und so weiter und so fort. Dann ist es irgendwie so ein klares Ding von, okay, das schafft es in den Ticker. Und aber andere Sachen, wo man jetzt sagt, okay, es kam beispielsweise ein Gesetzentwurf raus oder irgendein Ministerium hat irgendeinen veröffentlicht, da würde man dann sagen, na wahrscheinlich, wenn der netzpolitisch relevant ist, werden wir dazu in Zukunft schon mal selber was machen, aber man kann das erstmal tickern, weil es geht ja auch und vor allem eigentlich um das Informationsbedürfnis von Leserinnen und Lesern. Und wenn wir da dann nächste Woche, weiß ich nicht, einen Text zu machen würden, dann wäre es ja trotzdem schon mal interessant zu wissen, okay, da ist irgendwas gekommen. Das heißt, so eine ganz trennscharfe Sache gibt es irgendwie nie, aber ich glaube, mit der Zeit haben wir schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommen, was wir tickern, was wir nicht tickern, weil es wirklich zu irrelevant ist und was wir lieber selber machen.
So auf fremde Medien verlinken. Blogs und Newsletter machen das häufiger. Manchmal stehen dabei so sehr kurze eigene Worte noch von den Blogs und Newslettern oder einfach nur Copy-Paste, ein Titel. Bei unserem Nachrichtenticker werden so redaktionell Minitexte geschrieben und auch redigiert. Wieso diese Extraarbeit?
Weil es meiner Meinung nach, und ich glaube, das haben wir ja auch als Gruppe, in der du ja auch damals drin warst, als wir so diesen Ticker, so uns ein Konzept überlegt haben, irgendwie auch besprochen, weil es doch irgendwie mehr gibt, als jetzt einfach nur zum Beispiel die Originalüberschrift zu kopieren oder auch den Originalanreißertext, der ja meistens drunter ist. Weil da hat man so oft die Sachen, okay, das soll irgendwie Leute ja manchmal neugierig machen und dann sind dann so vermeintliche Cliffhanger irgendwie drin und dann ist die Information aber nicht transportiert. Oder es ist dann so eine ganz, weiß ich nicht, poetische Überschrift, wie man das manchmal hat, dann steht dann einfach nur
der große Knall.
Der große Knall, genau. Und dann weiß man überhaupt nicht, worum es geht. Und es eignet sich irgendwie nicht so richtig. Wir haben gesagt, okay, wir geben dem so eine ganz kleine Mini-Einordnung mit. Und weiß ich nicht, wenn da zum Beispiel steht, ne, jetzt wurde zum 30. Mal über die Vorratsdatenspeicherung irgendwie entschieden. Und dann können wir diese kleine Einordnung mitgeben und den Leuten schon mal sagen, was steht denn da eigentlich drin? Und dann können sie entscheiden, okay, will ich jetzt den ganzen Text lesen? Habe ich jetzt schon genug Informationen, dass da irgendwas passiert ist? Brauche ich da noch mehr? Klicke ich darauf oder lasse es einfach?
Ja, ich erinnere mich daran, im frühen Prozess vom Nachrichtenticker haben wir gesagt, es ist auch okay, wenn man nur ein paar Sätze aus dem Artikel copy-pastet. Und ich habe dann gemerkt in meiner Routine, ich will das auch gar nicht. Es passt irgendwie nie so richtig. Ich möchte so eine Art too long didn't read mit netzpolitischer Brille geben. Und alleine schon dieser kleine Arbeitsauftrag, den ich damit verbinde, sorgt dafür, dass es sich lohnt, einfach zwei, drei eigene Sätze daraus zu machen.
Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass irgendwie so, teilweise haben ja so Medien, gerade wenn wir jetzt nicht, sag ich mal, die großen breiten Medien nehmen, sondern irgendwie so Spezialmedien wie Legal Tribune Online, die haben ja auch eine gewisse Tonalität und die passt einfach auch nicht zu uns und auch nicht zu dem, was man da irgendwie anreißen würde, obwohl das Thema spannend ist. Und bei anderen Sachen, das habe ich gemerkt, wenn man so Texte hat, die jetzt nicht so full-fledged netzpolitisch sind, sondern wo so ein spannender Aspekt einfach nur drin ist, dann wäre das irgendwie komisch, wenn man dann einfach so einen Wesig-nicht-Anreißer oder zwei Sätze irgendwie rausnehmen würde, weil dann überhaupt nicht klar wäre, was ist denn eigentlich der Bezug? Und das wird dann erst dadurch klar, dass man es selber nochmal ganz kurz irgendwie einordnet und sagt, okay, warum ist denn das jetzt irgendwie da gelandet und warum nicht?
Wie viel Zeit verbringst du an so einem Arbeitstag mit Ticker-related Arbeit?
Es kommt drauf an. Also in Wochen, in denen ich irgendwie eine Chefin vom Dienst bin und eben für das Standard-Gegenlesen vom Ticker verantwortlich, würde ich sagen, es ist so eine halbe Stunde am Tag insgesamt, wenn man die dann alle noch liest. Wenn ich sie irgendwie, wenn ich am Tag nur ein paar schreibe, ist es deutlich weniger. Dann sind es vielleicht, weiß ich nicht, 10 Minuten, wobei dann natürlich die Zeit nicht drin ist, wo der man die Nachrichten irgendwie findet und da irgendwie vorschlägt oder so, aber das ist sowieso ein separater Prozess und der passiert ja sowieso und der passiert auch nicht immer bewusst, sondern irgendwie, weil man einfach so die Augen offen hält und dem würde ich jetzt, die Zeit würde ich nicht mit dazu tun.
Das ist super ähnlich bei mir, also morgens scanne ich erstmal die Inhalte von meinen Feedreadern, etwa eine halbe Stunde. Beim Reinlesen, wenn man sich festliest, kann es natürlich auch viel mehr werden, je nach Thema. Und das würde ich gar nicht mitrechnen, weil das sowieso passiert. Und dann werfe ich so beim Scan 6, 7 interessante Links ins Tagespad morgens, aus denen dann potenzielle Tickermeldungen werden. Und die dann aufzuschreiben, 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie komplex es ist und wie sehr ich dann den Ehrgeiz habe, das Thema auch einfach so noch mitzuverstehen. Ich finde, so eine sehr kurze Form verändert was an unserem Rhythmus. Also wie wir selbst arbeiten, klar, aber auch wie wir auf Dinge reagieren können und wie sich die Seite verändert. Wie nimmst du diesen anderen, neuen Rhythmus wahr?
Was für mich so der große Vorteil seit der Einführung des Tickers ist und was wir auch gehofft hatten, ist, dass wir dann mehr Zeit für eigene Dinge haben, die wir relevant finden, weil wir uns nicht mehr so sehr damit rumschlagen müssen, so eigentlich wäre dieses Thema ja irgendwie wichtig, das irgendwie abzubilden und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht macht und dann redet man irgendwie länger darüber und entscheidet sich dann entweder dafür oder dagegen oder man denkt halt, okay, eigentlich haben wir dem selber nicht so krass viel hinzuzufügen, außer vielleicht irgendwie einer eigenen Einordnung, aber man muss es ja irgendwie abbilden so. Und ich glaube, dadurch hat sich das total entspannt und man hat irgendwie wesentlich mehr Kopf frei und auch Zeit frei, um irgendwie eigene Recherchen, eigene Texte, eigene Einordnung, eigene Kommentare zu Dingen zu machen, weil man einfach sagen kann, okay, das gibt's schon gut abgebildet woanders, das tun wir da einfach rein. Und so diese morgendlichen Prozesse der Entscheidungen in der Redaktionskonferenz laufen gefühlt deutlich schneller und auch entspannter und ohne schlechtes Gewissen ab.
Ich habe das mal so für mich in so Worte gefasst. Ohne den Ticker ist es oft so, dass wir quasi Akzente setzen durch eben bewusste Entscheidungen. Das greifen wir auf und das nicht. Und mit dem Ticker sind wir auch wirklich zusätzlich am Puls der Zeit. Oder wir stellen so einen Puls dar, sozusagen, durch den Ticker. Und das finde ich sehr reizvoll. Nachrichtenseiten, die machen sowas ja super ungern, also auf fremde Quellen verlinken. Also erst recht nicht in einem Ticker und oft auch gar nicht in eigenen Artikeln. Die wollen lieber auf eigene Angebote verlinken und natürlich besonders gerne auf Paywall-Inhalte. Wir bürsten das ziemlich gegen den Strich. Netzpolitik.org hat keine Paywall und verlinkt ziemlich prominent, also oben rechts auf der Startseite, ständig auf fremde Medien. Wieso machen wir sowas Abgedrehtes?
Ich würde sagen, weil wir es uns leisten können und weil wir unseren Leserinnen vertrauen. Ich glaube, das sind für mich so die zwei wichtigsten Gründe. Und weil wir es uns leisten können, das meine ich jetzt gar nicht überheblich, sondern wir haben ja einfach eine andere Struktur als viele, die meisten klassischen Medienhäuser. Wir sind halt nicht werbefinanziert. Wir müssen die Leute nicht auf Gedeih und Verderb auf der Seite halten, weil uns dann eben die Klicks verloren gehen, die ganz relevant irgendwie für unsere Werbeeinnahmen sind und sonst geht irgendwie unsere Finanzierung flöten. Das heißt, wir haben diesen Zwang in dem Sinne nicht und das ist erstmal ein großes Privileg. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, nur weil wir den Leuten anbieten, auf einen Link zu klicken, der sie von unserer Seite wegführt, heißt das ja nicht, dass sie irgendwie nicht wiederkommen, weil sie bei uns nichts Relevantes mehr finden, sondern die Idee ist ja schon dadurch, dass man dann auch mehr Kopf und Zeit für eigene Dinge hat, dass man dann quasi umso relevantere Dinge auch auf der eigenen Seite hat und dass Leute dann zwei Gründe haben, die eigene Seite immer wieder zu besuchen, nämlich zum einen, weil sie wissen, sie finden originäre, relevante eigene Inhalte und zum anderen, sie können auch immer mal wieder gucken, was so in dem Ticker passiert ist, um sich einen Überblick über die sonstige Nachrichtenlage zu verschaffen. Das heißt, ich würde sagen, das sind so die zwei wichtigsten Gründe, das einfach zu tun. Und natürlich vielleicht so ein dritter ideeller Grund, Links sind so das eines der Grundprinzipien des Internets und das ist irgendwie auch so das, wo wir herkommen und wir wollen die auch benutzen. Das heißt, wir haben ja immer schon in Texten vielen nach außen gelinkt und irgendwie uns damit irgendwie nicht zurückgehalten und das auch nochmal extra abbilden zu können, finde ich eigentlich ganz schön.
Neben der Angst vorm Publikumsverlust gibt es ja noch eine weitere Sorge vieler großer Nachrichtenmedien, wenn es um Fremdlinks geht, nämlich, ja, das könnte das Google-Ranking kaputt machen. Also die Leute sind nur ganz kurz auf der Seite, sehen dann einen spannenden Link im Ticker und springen wieder weg. Das könnte das Google-Ranking eventuell beschädigen und unsere Artikel weniger sichtbar machen. Wie ist das bei uns? Kann man irgendwas in die Richtung beobachten oder ist das vielleicht ein Mythos?
Das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil wir haben zusammen mit der Einführung des Tickers irgendwie so ein kleines Problemchen auf der Seite gehabt, weil wir irgendwie Google Crawler aus Versehen ausgeschlossen haben. Und das fiel tatsächlich zeitlich zufällig, aber mit der Einführung des Tickers zusammen. Das heißt, es führte dann kurzzeitig dazu, dass diverse Texte bei uns nicht mehr so gut oder fast gar nicht mehr auf Google auffindbar waren. Das Problem ist behoben. Und nach diesem Einbruch an Besucherinnen von Google im April und Mai hat sich das auch einfach wieder normalisiert. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass sich dadurch irgendwas wesentlich verschlechtert hat. Ich würde aber auch auf jeden Fall sehr davor warnen, irgendwie sein ganzes Seitendesign oder die Art, wie man arbeitet, an dem, was man glaubt, über den Google-Suchalgorithmus zu wissen, auszurichten. Weil zum einen, der ändert sich ständig, zum anderen, man weiß eh nicht so richtig genau, was da irgendwie passiert. Und man hat auch gesehen, ich glaube, es war auch im April, was auch nochmal, oder März oder so, als Google da eine neue Version ausgerollt hat, bei der wirklich größere Änderungen kamen, dass dann gerade so sehr SEO-optimierte Seiten einen riesigen Einbruch an Klicks durch eben Google-Suchergebnisse hatten. Das heißt, ne, man kann versuchen, sich danach auszurichten und sein ganzes Handeln danach auszurichten, aber ich glaube, am Ende ist es am sinnvollsten, das Handeln danach auszurichten, was am besten für die Leserinnen und Leser ist.
Mangels Tracking können wir auch vieles gar nicht so genau messen, aber können wir auch was darüber aussagen, was der Ticker so generell verändert hat? Kommen Leute wirklich häufiger auf die Seite, weil es einfach häufiger am Tag was Neues zu sehen gibt? Wissen wir da was drüber?
Wir wissen relativ wenig. Wir wissen, dass sich die Anzahl der Unique Visitors und die Anzahl der Unique Klicks jetzt nicht großartig geändert hat. Das heißt, da sehen wir eigentlich fast keine Veränderungen. Wenn man jetzt mal so in die Zahlen schaut, sieht man, okay, es gibt irgendwie so eine Entwicklung, dass Leute so minimal mehr Zeit auf der Seite verbringen. Das wäre so quasi kontraintuitiv. Also, ne, warum sollten sie mehr Zeit insgesamt auf der Seite verbringen als irgendwie vor dem Ticker?
Vielleicht, weil sie das gerne lesen oder also mit der Zusammenfassung zufrieden sind erst einmal.
Ja, das kann sein, aber ich meine, warum muss ich dann irgendwie mehrere Minuten auf der Seite verbringen? Also es ist so ein bisschen unklar und es kann ja auch alles irgendwie ganz viele andere Ursachen haben. Ne? Vielleicht haben wir ja jetzt irgendwie, vielleicht sind unsere Bilder jetzt schöner, glaube ich nicht, aber
Vielleicht schon,
genau, aber so, das ist immer so eine ganze multikausale Geschichte und irgendwie deshalb können wir nicht seriös sagen, weil wir ja Leute nicht auf Klick und Klick verfolgen, was genau jetzt irgendwie die Ursachen sind. Wir sehen auf jeden Fall, es hat sich nichts zum Schlechteren verändert. Das heißt, da müssen wir jetzt keine Sorge haben, dass jetzt die Absprungrate, das heißt irgendwie, ne, die Anzahl der Menschen, die nach einem Klick die Seite verlassen, die ist nicht gestiegen. So, ich glaube, wir können einfach so weitermachen und dieses Vertrauen darin, dass die Leserinnen unsere Seite auch weiter besuchen und auch weiter auf mehr als nur die Startseite klicken, hat sich so ein bisschen bestätigt.
In unserem Ticker landen nicht nur klassische Nachrichtenmedien, sondern auch mal offene Briefe von NGOs oder Pressemitteilungen der EU-Kommission oder von einem Gericht. Was haben diese, ich sag mal, nicht journalistischen Quellen eigentlich im Ticker verloren?
Naja, die können spannend für Leserinnen sein und irgendwie, ne, wir versuchen ja so weit wie möglich irgendwie an der Originalquelle zu sein, wenn die eben sinnig ist. Das heißt, wenn man die ohne Jurastudium verstehen kann oder wenn man die irgendwie der Sprache wegen überhaupt lesen kann. Und dann finde ich es auch total legitim zu sagen, so okay, hier habt ihr den offenen Brief folgenden Bündnisses, anstatt hier habt ihr die Zusammenfassung von wem anders des offenen Briefs des Bündnisses. Das heißt, das können die Leute ja dann einfach auch selber lesen. Und manchmal ist es ja auch eben spannend, den Zugang oder den Link zu einem Gerichtsurteil oder oft verlinken wir, glaube ich, die Pressemitteilungen des Gerichts, die sind ja nochmal ein bisschen besser zugänglich. Bei der Laienverständlichkeit von so Urteilen wird es manchmal schon schwierig, einfach Leuten auch zu sagen, so okay, hier geht's dazu. Und zu manchen Sachen gibt es tatsächlich auch einfach gar keine Berichterstattung. Das ist so mein Spezialinteresse, so kleine Anfragen. Da gibt's ja einfach sehr viele spannende Fragen und Antworten dann in der Folge, wo es einfach nirgendwo einen Pressebericht zu gibt. Und das soll ja meiner Meinung nach zumindest auch nicht verloren gehen, sondern Leute sollen sich dann entscheiden können, okay, finde ich spannend, klicke ich mal rein, scrolle ich mal durch.
Wir haben uns ja auch entschieden, nicht nur auf deutschsprachige Quellen, sondern auch immer wieder fröhlich auf englischsprachige Quellen zu verlinken. Für manche sicher kein Ding, für andere schon eine Sprachbarriere. Was denkst du dazu?
Ja, ich finde auch, dass das so ein bisschen, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, so, und ich versuche, weil ich ja dann die Person bin, die oft irgendwie diese Ticker gegenliest und auch die timed, das heißt, ne, wir veröffentlichen ja nicht immer manuell, sondern wir sagen ja auch, dieser Ticker, der erscheint jetzt um 16.13 Uhr und der nächste, der erscheint jetzt um 16.59 Uhr oder so, so ein bisschen darauf zu achten, dass in den ersten drei Tickern, die angezeigt werden, nicht ausschließlich englischsprachige Ticker sind, damit Leute eben auch was anklicken können, wenn sie sagen, so okay, ich bin jetzt in Englisch nicht so firm, dass ich das gerne tue oder das überhaupt bewältige, so eine Meldung zu lesen, dass sie dann nicht leer ausgehen müssen.
Ich habe so ein bisschen meinen Frieden mit dieser Frage gefunden, weil ich gemerkt habe, dass die zwei, drei Sätze, die wir schreiben, oft auch schon viel mitgeben. Also selbst wenn man dann keine Lust hat oder wenn es einem viel zu schwer fällt, sich durch englische Texte zu wühlen oder man auch keinen Browser-Add-on zur automatischen Übersetzung oder so verwenden will, was ja auch immer geht, dann kann man trotzdem das wichtigste Takeaway in deutscher Sprache mitnehmen durch den Ticker. Und ich glaube, jetzt mal so persönlich gesagt, dann ist okay.
Ja, ist auch eine, genau, mir ist halt nur wichtig, dass Leute irgendwie ein Angebot haben, wenn sie wirklich gar keinen Bock oder irgendwie das irgendwie nicht bewältigen wollen.
Gibt es denn Medien oder Organisationen, auf die wir so grundsätzlich gar nicht verlinken wollen?
Naja, ich glaube, auf die gleichen, auf die wir auch in Texten nicht verlinken würden. So, da macht es, glaube ich, im Ticker keinen großen Unterschied. Das heißt, ne, diese ganze Verschwörungsszene, die selbsternannten Alternativmedien, sonstige irgendwie wenig seriöse Quellen, rechtspopulistische Quellen und so weiter und so fort. Einfach so dieser ganze Kram an Zeug.
Und dann habe ich noch so eine Art Gretchenfrage. Wie halten wir es denn mit Links auf Paywall-Artikel?
Ja, wir haben da mittlerweile so einen Kompromiss gefunden. Es werden keine hart gepaywallten Texte in den Ticker getan. Das heißt, Texte, für die man wirklich eine Bezahlsubscription braucht, weil es einfach für viele Menschen dann nichts bringt, wenn sie diese Abos nicht haben. Was wir aber wohl dosiert in den Ticker aufnehmen, sind Dinge, die man über so eine Soft-Paywall erreichen kann. Das heißt, so Sachen, ne, wenn dann steht, du musst dich in irgendeiner Art und Weise registrieren mit irgendeiner E-Mail-Adresse und dir einen Account machen, damit du den Text lesen kannst. Oder du darfst bei folgendem Medium offiziell nur 5 Artikel im Monat lesen. Wenn du einen privaten Tab aufmachst, resettet sich das wieder, alles ist gut. So, also das sind Dinge, die wir verlinken, aber so harte Paywalls versuchen wir zu vermeiden. Wobei das auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil oft werden ja Sachen auch gepaywallt, nachdem sie schon erschienen sind und eine Weile offen verfügbar waren, zumindest beobachte das bei deutschen Medien einigermaßen. Bei den US-Medien habe ich da nicht so den Überblick. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Da kann es halt sein, dass man irgendwie morgens was in den Ticker tut. Es war nicht in einer Paywall und dann nachmittags ist dann eine Paywall drüber.
Mhm. Irgendwann fangen die an, gezielt unseren Ticker zu lesen, weil der so gut ist.
Paywallen dann alles.
Wird dann sofort gepaywallt. Du hast für unserem Gespräch auch ein paar Statistiken nachgeschaut. Was wissen wir denn über den Ticker in Zahlen?
Genau, wir machen ja den Ticker seit Anfang April und es hat sich so ein bisschen rausmeandert, dass so pro Werktag, das heißt wir tickern ja ne, Montag bis Freitag, wenn kein Feiertag ist und so, dass so pro Werktag 7,
Wochentag. Ich habe mal gelernt, Werktag inkludiert den Samstag.
Ah, nee, hast du recht.
Sehr ja, unintuitiv, also du meinst wahrscheinlich Wochentag. Ne?
Montag ja. bis Freitag, mhm. genau. Dass dann so 7,6 Tickermeldungen durchschnittlich am Tag anfallen. Das heißt irgendwie pro Woche sind dann schon fast 40 Ticker, die da erscheinen. Genau, es wäre mal spannend, so eine Auswertung zu machen, was wir am häufigsten für Medien zitieren oder tickern. So, da haben wir noch nicht gemacht. Fände ich mal spannend, müsste man mal tun. Genau, ansonsten weiß ich nicht. Wir wissen halt nicht viel. Ne? Wir wissen auch nicht, ob da Leute so raufklicken. Also wäre auch spannend, von euch mal eine Rückmeldung zu kriegen. Irgendwie, wenn ihr das nutzt, klickt ihr da rauf? Seid ihr zufrieden mit dem, was da schon steht? Interessiert es euch gar nicht? Kriegt ihr es überhaupt mit? So, also das fände ich auch mal spannend, so als Rückmeldung zu bekommen, weil das können wir halt nicht tracken. Wir können ja irgendwie nicht verfolgen, auf welche Links Leute auf unserer Seite klicken, wenn sie nach extern gehen. Genau, da ja, wissen wir wenig gerne. Drüber.
Podcast@netzpolitik.org wäre auch das erste Mal, dass ich von wirklich einer Person aus dem Publikum Feedback bekomme, wie sich der Ticker anfühlt. Bin ich sehr interessiert, sind wir sehr interessiert. Gerne per E-Mail an uns. Unsere Tickermeldungen landen nicht nur auf der Seite und im RSS-Feed, sondern auch montags, mittwochs und freitags in einem Newsletter per E-Mail namens Auf den Punkt. Warum ausgerechnet Montag, Mittwoch, Freitag?
Es ist ein Experiment, ne? Der Newsletter ist ja noch relativ neu. Seit wann haben wir den? Seit
ein paar Wochen oder sogar schon wenige Monate.
Ich glaube schon ein paar Monate, genau, aber noch nicht so super, super lange. Und wir haben gesagt, okay, wir fangen mal mit irgendwie dreimal pro Woche an und gucken mal so, was für Rückmeldungen kommt. Auch da meldet uns gerne zurück, wenn ihr ihn abonniert habt, ob das Leuten zu viel ist, ob das Leuten zu wenig ist und irgendwie, wie es so ausschaut. Das heißt, wir haben jetzt erstmal gesagt, dreimal die Woche ist ein guter Start, damit man nicht jeden Tag irgendwie eine E-Mail bekommt, auch wenn vielleicht irgendwie an dem einen Tag gar nicht so viel passiert ist und dann kriegt man so eine halb leere E-Mail, das ist vielleicht ein bisschen doof. Und da sind dann eben unsere eigenen Texte drin, die Tickertexte und ein kurzer Anreißergruß von einem unserer Redakteurinnen.
Also für alle, die einfach am liebsten ihre Infos per E-Mail bekommen, ist das eine Option, einfach um quasi einen weiteren Informationskanal anzubieten.
Genau, es gibt ja Menschen, die lesen gerne E-Mails. Ich gehöre nicht dazu, aber so, es ist ja irgendwie, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Mediennutzungstypen, ne? Das haben wir auch selbst hier in der Redaktion. Leute lesen gerne RSS-Feeds, andere Leute kriegen ihre Nachrichten über irgendwie soziale Medien, was auch immer. Es gibt ja ganz viele verschiedene Typen und es gibt eben Menschen, die lesen gerne E-Mails, die sie dann irgendwie bekommen und aufmachen können und die ihnen so eine Regelmäßigkeit geben. Und wenn sie so eine Zusammenfassung per E-Mail haben wollen, können sie das gerne tun.
Und woher kommt der Name Auf den Punkt?
Es geht in dem Namen irgendwie darum, klarzumachen, es ist irgendwie sehr kondensiert und irgendwie zusammengefasst und wirklich erstmal das Wichtigste aus den dann vergangenen meistens zwei Tagen und viele geradezu, andere Namen.
Geradezu pointiert, um ein Wortwitz ja, zu machen.
Viele andere Namen. Wir haben diverse Namen in der Auswahl gehabt und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele dieser kurzen und prägnanten Namen markenrechtlich geschützt sind. Das heißt, falls ihr mal irgendein Produkt starten wollt, recherchiert gerne vorher irgendwie im Patent- und Markenregister, weil irgendwie man kann sich sehr viele Dinge markenrechtlich schützen lassen.
Und Auf den Punkt war noch zu haben.
Auf den Punkt war noch zu haben. Viele andere Dinge mit Punkt nicht mehr.
Holla. Netzpolitik.org gibt es seit 2004. Den Ticker in dieser Form erst seit 2024. Wieso haben wir das nicht schon früher gemacht?
Naja, also 2004 war ja eigentlich die gesamte Seite ein Ticker. Ne? Also wenn man so aus diesem ganz ursprünglichen Blog-Ding, da hat irgendwie Markus Beckedahl das ja aufgezogen und da waren ja die meisten Beiträge super kurz, eine Verlinkung, hier steht das und das, ist interessant, guckt mal hin. So, das heißt, am Anfang war das einfach die ganze Seite. Dann hat sich das so ein bisschen mit der Zeit geändert, die Texte wurden irgendwie länger, es gab eigene Recherchen und so weiter und so fort und so zum ersten Mal haben wir dann so ein ähnliches Format eingeführt. Das war so um 2014 rum. Da haben wir gesagt, okay, man müsste jetzt langsam mal so ein bisschen klar machen, was sind denn unsere eigenen Inhalte, weil es davon einfach immer mehr gab. Und was sind denn vor allem Verweise auf andere Inhalte? Dann haben wir, glaube ich, die Linkschleuder erfunden oder die Kurzmeldung oder wie auch immer wir es damals genannt haben und haben so über 4 Jahre, das war mir gar nicht mehr so klar, dass das ein so langer Zeitraum war, so dieses Konzept gemacht, okay, so ganz kurze Meldungen zu schreiben. Das hat sich aber irgendwann nicht mehr bewährt, weil die Meldungen zwar irgendwie immer noch weiter kurz waren, wir aber die Seite in der Zwischenzeit so ein bisschen umgestaltet hatten. Das heißt, wir haben ja irgendwann, ich weiß nicht, bei irgendeinem Relaunch der Seite so dieses Ding gehabt, okay, jeder Text braucht jetzt einen Artikelbild. Das war ja früher nicht so. Da hatten ja nicht alle Texte irgendwie Bilder. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird aber irgendwie, weil das immer noch der gleiche Inhaltstyp war, wird das irgendwie mega aufwendig für so eine ganz kurze Meldung irgendwie von einem Absatz und einem Link, dann immer noch ein Bild rauszusuchen, eine Lizenz anzugeben und so weiter und so fort. Und das hat sich irgendwann einfach nicht mehr gelohnt. Wir haben gesagt, okay, wir hören jetzt einfach auf damit. Und dann kam das nächste Format, der TÜV, wie wir ihn liebevoll genannt haben, irgendwie was vom Tage übrig blieb, wo wir dann einmal...
Gab es nicht noch ein weiteres Format dazwischen? Was ist denn mit dem Newsletter Bits?
Na, das war später.
Das war später.
Ja.
Das war nach was vom Tage übrig blieb.
Ja. Ich glaube schon, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also was vom Tage übrig blieb, war ja kurz bevor ich an Bord kam, 2021. Und ich glaube nicht, dass Bits dann danach eingeführt wurde. Es gab nämlich eine ganze Weile nichts, wodurch dann bei mir der Wunsch aufkam, so was Ähnliches zu schaffen.
Nee, Bits war später.
Ach was?
Ja, Bits war so 2020.
Das gibt's doch nicht. Also in der Pandemiezeit.
Ja, in der Pandemiezeit.
Super faszinierend. Okay, magst du kurz erklären, was auch für mich, was Bits war und auch warum es nicht fortgeführt wurde?
Genau, Bits war vor allem ein Format, das Markus Beckedahl bespielt hat, wo er irgendwie so Links, die er im Laufe des Tages irgendwie gesammelt hatte, gepostet hat in so einem Extra-Format, das man auch nochmal irgendwie als Newsletter abonnieren kann. Aber es hat sich dann auch da rausgestellt, da es, glaube ich, ein sehr fluides Format war, dass es ziemlich viel Arbeit auch einfach ist, immer so einen kompletten Text zu schreiben. So, das ist dann immer doch mehr, als man irgendwie denkt, wenn man das dann irgendwie noch kontextualisieren muss und dann irgendwie, so, dann am Ende landet man dann doch irgendwie bei ganz, ganz vielen Absätzen und die Informationen muss man sich irgendwie da drin zusammensuchen und es ist dann doch mehr Arbeit, als man dachte. Und dann hat sich dieses Format irgendwann überlebt.
Ach, spannend. Und dann gab es noch was vom Tage übrig blieb, 2019, 2020.
Genau, was vom Tage übrig blieb, war so ein bisschen dann quasi der Nachfolger von diesen Kurzmeldungen. Und das war so dieses Ding, okay, statt jetzt jede dieser Meldungen in einzelnen Artikel zu gießen, WordPress technisch gesehen, machen wir am Ende des Tages das, was vom Tage übrig blieb und sammeln die 3, 4, 5, 6 spannendsten Links und jeden Tag machen wir dann ein Foto aus unserem Fenster, Bürofenster mit dem Fernsehturm, das ich auch sehr lieb gewonnen habe irgendwie und genau, das war so ein Zwischenformat, das auch, glaube ich, sehr, sehr viele ins Herz geschlossen haben. Mein Leser hat sogar mal eine App dafür programmiert, weil ich es so cool fand.
Das wusste ich nicht.
Total.
Ich war immer happy, wenn ich mal erwähnt wurde. Also es war die Zeit, als ich halt noch nicht für Netzpolitik.org geschrieben habe, sondern zum Beispiel für Weiß und davor für den Spiegel. Und dann war ich immer tatsächlich auch sehr glücklich, wenn meine Geschichte, meine Recherche es wert war, dort genannt zu werden.
Nee, ich habe das Format total gemocht, einfach auch, weil es hatte so was Heimeliges und man hatte jeden Tag dieses Foto, das dann irgendwie auch in unterschiedlicher Qualität war, je nachdem irgendwie welches Kartoffelhandy, welche Redakteurin irgendwie gerade hatte, um dieses Fernsehturmbild zu machen. Und dann hat auch mal jemand irgendwie so ein Daumenkinoartiges Filmchen gemacht, irgendwie der Fernsehturm im Wandel des Jahres. Und das wurde ja dann auch, je später im Jahr es war, desto früher wurde es ja dann dunkel und so. Ich fand, es hatte irgendwie was und es hat immer noch einen Platz in meinem Herzen. Genau, aber es ist auch so ein bisschen, ne, dann hat man das einmal am Tag, ist das so sinnvoll? Dann muss man schon irgendwie kuratieren, okay, ne, die Liste kann ja nicht ewig lang werden, auch an einem Tag, an dem irgendwie super viel passiert. Irgendwie, was schreibt man da rein? Und vielleicht ist es dann doch nicht mehr so das Format, das die Welt gerade braucht.
Also wir hatten schon immer mal wieder das Bedürfnis, irgendein Format zu finden, um am Puls der Zeit zu bleiben. Und nun ist es eben dieser Ticker. Was glaubst du, welche Vorteile hat er strukturell, die ihm vielleicht dabei helfen, länger zu überleben als die anderen?
Naja, ich meine, Überleben ist ja kein Selbstzweck, ne? Das heißt irgendwie, wenn man irgendwie merkt, das ist es nicht, dann lässt man es auch sein und irgendwie probiert das nächste aus.
Klar.
Das ist ja irgendwie so Trial and Error, finde ich ja auch ganz gut. Aber ich glaube, was einfach viel an den ganzen Knoten im Kopf nimmt, ist, dass es auch einfach ein anderer Inhaltstyp ist. Ne? Das heißt, wenn man da draufklickt, dann kommt man quasi direkt zu dem anderen Medium und man öffnet nicht irgendwelche Seiten, die eigentlich aussehen wie unsere normalen WordPress-Artikel. Einfach dadurch, dass man semantisch quasi gesagt hat, das ist irgendwie ein anderer Inhaltstyp und funktioniert nicht irgendwie wie so ein kompletter Artikel mit irgendwie Bild und irgendwie Teaser und irgendwie 30 Tags und diesem ganzen anderen Kram, ist es einfach viel, viel schlanker und viel flexibler und schneller nutzbar. Das heißt, der Overhead ist irgendwie nicht da. Also diese ganze Arbeit um das Schreiben des eigentlichen kleinen Textes drumherum ist irgendwie viel eingedampfter geworden.
Ich stelle mir auch vor, oder erhoffe zumindest, dass wir es geschafft haben, ein für viele Gruppen gut benutzbares Werkzeug geschaffen zu haben mit dem Ticker, dass man auch in verschiedene Kanäle gießen kann. Also ob es nun per E-Mail ist oder auf der Startseite, über Lesezeichenfavoriten oder über RSS-Feed. Also wer das Bedürfnis hat, sei es einfach aus Interesse oder auch aus beruflicher Notwendigkeit, wirklich am Puls zu sein netzpolitisch, sei das, wenn man im politischen Betrieb arbeitet oder in der Wissenschaft oder irgendwie in der IT-Branche im weitesten Sinne. Und ich hoffe, dass dieser Ticker auch durch seine Regelmäßigkeit wirklich einen hohen Nutzwert haben kann.
Ja, dafür machen wir es ja, ne? Damit Leute halt wirklich irgendwie sagen können, okay, da kriege ich wirklich so das Wichtigste in dem Bereich mit. Und das finde ich auch cool, wenn es funktioniert.
Nun ist es ja in so einem großen Team nicht immer super einfach, was sehr Neues einzuführen, was immer wieder Arbeitskraft bindet. Wie hast du die Entstehung von diesem Nachrichtenticker erlebt bei uns?
Ich fand das einen total schönen und irgendwie auch konstruktiven Prozess. Wir haben es ja so gemacht, wie wir es öfter machen, wenn neue Sachen entstehen, eine kleine, erstmal im Team gesamt drüber reden, dann bildet sich eine kleine Arbeitsgruppe, die das irgendwie ausarbeitet und dann irgendwie in mehreren Iterationen vorstellt. Und dann gab es ja währenddessen auch noch quasi die Zusammenarbeit mit Ole, unserem Designmenschen, weil das ja auf der Seite auch irgendwie ordentlich aussehen muss. Und ich fand das eigentlich einen ganz, ganz schönen Prozess, weil so die Idee und die Notwendigkeit war Leuten, glaube ich, relativ früh klar. Dann hat man über ein paar Details irgendwie diskutiert, ne, soll es jetzt irgendwie automatisiert sein, soll es nicht automatisiert sein, nee, soll nicht automatisiert sein, haben wir uns dann irgendwann drauf geeinigt und dann geguckt, wie es aussehen kann, ein paar Entwürfe vorgelegt, uns ordentlich geguckt, wie andere Leute das machen und dann bis zur technischen Umsetzung, die auch, finde ich, ziemlich cool und relativ reibungsarm irgendwie funktioniert hat bei so einem neuen Projekt auf der Seite. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie lange das von Idee bis Umsetzung gedauert hat? Länger als man dachte am Anfang natürlich, aber...
Ja, ich habe da noch einen Eindruck von. Also mein persönlicher Kickoff für das Thema war, das war wirklich sehr schön, das war eine Autofahrt durch das sommerliche, grünende Brandenburg. Und ich saß im Auto mit Markus Reuter, André Meister und Thomas Rudel. Also ganz wunderbare KollegInnen. Und es war eine längere Fahrt und wir haben uns unterhalten über Netzpolitik und so und was uns ein bisschen fehlt an der Seite. Und im Gespräch hat sich rausgestellt, wir haben alle Lust auf so einen netzpolitischen Ticker. Und es gab auch schon lange im Vorfeld von diesem Autogespräch Gedanken von Einzelnen oder von mehreren zu diesem Thema. Und ich habe so richtig Schwung bekommen, auch so eine Autofahrt, wo hat ja auch sowas Vorangehendes. Und es war für mich der Kickoff zu sagen, wir haben alle Bock darauf, das machen wir bald. Und ich glaube, dann ist ein halbes Jahr vergangen, bis ich mal versucht habe, das in so einem Papier, in so einem Konzeptpapier zusammenzufassen, wie es aussehen könnte. Und ich glaube, zuerst an die Schiffredaktion gegeben habe, also an dich und Daniel. Und dann haben wir nochmal das breiter ins Team geholt mit Timing und überlegt, wie könnte es aussehen. Und ich glaube, dann ist nochmal mindestens ein Dritteljahr oder so vergangen, bis es losging. Aber ich finde es auch gut und schnell, weil wir ja bei weitem mehr zu tun haben, als einen Ticker aufzusetzen.
Genau, ist ja nicht so, als würden wir dann ein halbes Jahr lang irgendwie mit aller Kraft an einem Ticker arbeiten, sondern meistens ist es ja dann irgendwie eher das Thema, dass man so viele andere Sachen hat, dass der Ticker dann nicht das Dringlichste ist, weil er ja nicht kaputt ist, sondern einfach noch nicht existiert und dann muss man ihn nicht reparieren oder so. Also wenn man jetzt mal so ne, die Bedarfe an ja. IT-Support irgendwie bei der Gestaltung der Seite, da ist ja immer okay, wenn was kaputt ist, ist es wichtig und dringend. Wenn was noch gar nicht da ist, dann weiß ja gar keiner, dass es noch nicht da ist und dass man innerlich aber schon die ganze Zeit darauf wartet, dass es endlich kommt.
Bei den Tickern steht ja kein Name dabei und du redigierst die oft im Schwung. Merkst du eigentlich, welche Ticker von wem sind?
Naja, zum einen sehe ich es tatsächlich ja im WordPress auch, wenn ich gucke, es steht da relativ klein, ist nicht so prominent wie bei jetzt Artikeln okay. oder so. Das heißt, das kann ich schon gucken, aber ja, man hat so ein Gefühl dafür, von wem was sein könnte. So, ne, bei so US-Sachen habe ich immer Thomas im Verdacht. Dann denkt man schon so, ne, wenn es ein bisschen spezieller wird, ah, das hat bestimmt der Thomas irgendwie gelesen irgendwann und da irgendwie reingetan, weil Leute haben ja auch so ihre Spezialgebiete. Wenn ich jetzt irgendwie einen Text zu Datentreuhandmodellen im Ticker empfohlen, dann sage ich jetzt nicht den Namen, aber genau, da wüsste ich auch irgendwie wahrscheinlich, von welchem Kollegen oder welcher Kollegin er kommt. Und ich glaube, das kriegt man mit der Zeit schon irgendwie so mit. Daniel fragt dann auch mal, ob ich wieder irgendwie dran schuld war, wenn irgendein komplett abseitiges Thema im Ticker gelandet
ist. Wer von euch war das?
Genau. Also ja, Leute haben ja so ein bisschen ihre Vorlieben und Spezialgebiete.
Gibt's noch ein Thema, das nicht fehlen sollte in dieser Folge?
Mir fällt gerade keins ein, aber Hauptsache, ihr gebt uns mal Rückmeldung. Also wir würden uns, glaube ich, super freuen, wenn ihr uns irgendwie sagt, auch wenn ihr irgendwas vermisst oder wenn euch irgendwas irgendwie nervt an dem, wie der Ticker aussieht, wie er funktioniert, zu viel, zu wenig, was auch immer. Also das fände ich total schön, wenn wir da mal ein bisschen was bekommen.
Das stimmt, denn bei uns ist nichts fertig oder in Stein gemeißelt. Die Sachen sind im Fluss, können, dürfen und sollen sich weiterentwickeln. Ihr habt Feedback und Fragen zum Ticker, zum Podcast, dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem Netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org/spenden. Anna, danke, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.